Jesus Christus, wir danken dir, dass du hier bist, dass du das versprochen hast und dass du treu bist, dass du deine Versprechen hältst. Wir danken dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist, für die Schuld eines jeden Menschen. Keiner ist ausgeschlossen. Du meinst jeden, du siehst jeden. Deine Gnade gilt jedem Menschen. Dafür danken wir dir und dafür loben wir dich. Und wir bitten dich, dass du heute durch diese Predigt Herzen berührst, dass du verschlossene Herzen, die mit einer Mauer umgeben sind, dass du mit deinem Wort, das so mächtig ist, dass es ja Felsen zerschmeißen kann, dass du diese Mauern abträgst, öffnest und zu den Herzen durchdringst und dass dort, wo Herzen Stacheldraht haben, die sich gerne verteidigen und auf Angriff gehen, dass du dort in Kleinarbeit diesen Stacheldraht entfernst und die Herzen befreist aus ihrem inneren Gefängnis. Darum möchte ich dich bitten und ich danke dir, dass du Gebet hörst, dass du der Auferstandene bist, der heute noch genau die Wunder tut wie damals, der heute noch Kranke heilt, Verletzte heilt, der Tote wieder zum Leben erweckt und der uns auch von bösen Geistern befreien kann. Dir allein sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Der vierte Teil der Predigtreihe. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das beten wir oft, jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten. Und es ist ja eins der meist am häufigsten gebeten. Ich weiß, wie geht denn der Superlativ von beten? Also ihr wisst, das Gebet, was am häufigsten gebetet wird in der ganzen Welt unter allen Christen, egal welcher Konfession sie angehören. Und eigentlich ist Vergebung die Quintessenz der christlichen Botschaft. Schon in der sogenannten kleinen Bibel aus Johannes 3,16 wird das deutlich. Da steht, denn also oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser Dreh- und Angelpunkt des Glaubens, das Kreuz, die Vergebung, dass Gott als Mensch in die Welt kommt und das Wort der Versöhnung aufrichtet unter uns, das ist ja das Fundament unseres Glaubens. Und ich finde, da wird auch schon der Unterschied zu anderen Religionen deutlich, denn ich glaube, in keiner anderen Religion geht es so konkret um Sünde und Vergebung oder um Schuld und Vergebung oder um Verletzungen und Heilung. Im Christentum geht es genau darum und Vergebung bedeutet, dass es um Beziehung geht. Es geht eigentlich nicht um Religiosität, um Spiritualität, wie viele es gerne deuten und sich dann so ihren Gott daraus basteln. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Jesus und dir. Und diese Beziehung, die kann nur auf Vergebung basieren. Es gibt gar kein anderes Fundament, auf dem das möglich ist. Eben weil wir ohne ihn verloren wären. Und das Interessante ist, dass diese Bitte im Vaterunser die einzige Bitte ist, die Jesus nochmal näher erläutert. Das heißt, es war ihm wirklich wichtig. Im Matthäusevangelium Kapitel 6 sagt er dann, nachdem er das Vaterunser lehrt, er erklärt, warum wir bitten sollen um Vergebung und warum wir anderen vergeben sollen. Er sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das klingt erstmal hart, aber es ist eigentlich ein Automatismus. Also Jesus macht hier kein Wenn-Dann, sondern eigentlich erklärt er, was die Folge ist, wenn wir nicht vergeben. Wenn du ein Herz hast, was nicht bereit ist zu vergeben, wie sollst du offen sein für Gottes Liebe und Gnade? Ein verhärtetes Herz ist kein weiches, pulsierendes, liebendes Herz. Das steckt eigentlich schon da drin. Also müssen wir hier nicht denken, Gott ist irgendwie unfair, wenn er uns unsere Verfehlungen nicht vergibt, wenn wir nicht vergeben. Nee, das ist einfach ganz logisch. Gott ist nämlich manchmal auch sehr logisch unterwegs. Und das Kreuz, das zum Symbol, also auch zum Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens wurde, ist eigentlich der Inbegriff dieser Bitte. Das Zentrum unseres Glaubens, das Kreuz, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, am Kreuz zu sterben für die Schuld der Menschen und dass er wieder auferstanden ist. Das wird auch zum Zentrum des Vaterunsers, denn wir befinden uns mehr oder weniger in der Mitte des Vaterunsers. So wie Gott euch vergeben hat, vertikal, durch Christus, so sollt ihr auch einander vergeben, horizontal. Und das Besondere ist, das lesen wir in Römer 5, Vers 8, dass Christus für uns am Kreuz starb, als wir noch Sünder waren. Das, was du heute annimmst an Vergebung, das ist passiert, als du noch gar nicht geboren wurdest. Das heißt, Gott hat den Menschen vergeben, als diese noch Sünder waren. Gott ist diesen ersten Schritt gegangen, der uns manchmal so schwer fällt. Wir sagen ja manchmal, oh, muss ich schon wieder den ersten Schritt machen. Also Gott hat den ersten Schritt gemacht. Und wenn du Jesus Christus nachfolgen willst, dann tu du auch den ersten Schritt. Gott hat uns vergeben, als wir noch Sünder waren, als wir das noch gar nicht begriffen haben, als wir noch gar nicht da waren. Bevor du deine Entscheidung getroffen hast, Jesus Christus nachzufolgen, hatte Gott dich schon geliebt und hat dir alles vergeben. Und er hat auf dich gewartet und er hat immer wieder angeklopft und er hat dich dorthin geführt in die Gemeinde und er hat dich den Vortrag hören lassen und er hat diesen Menschen über deinen Weg geschickt, bis du dann die Tür irgendwann mal aufgemacht hast. Das heißt, es könnte gut sein, dass du heute hier sitzt und noch gar nicht weißt, dass die Schuld, die da noch in deinem Herzen schlummert, die irgendwo im Unterbewusstsein da ist, manchmal ist sie dir bewusst, kommt ein bisschen hoch, aber du verdrängst sie dann wieder und schiebst sie weg mit viel Mühe und Aufwand, dass das eine Schuld ist, die Gott dir schon längst vergeben hat. Aber du nimmst es noch nicht an, weil du es immer wieder verdrängst, weil du Angst davor hast, dich mit dieser Schuld auseinanderzusetzen, es anzuschauen. Und es kann sein, dass der Schmerz, den du irgendwo in deinem Herzen noch hast, aus der Kindheit, aus deiner Ehe, von irgendeinem Freund oder einer Freundin, was dir zugefügt wurde, vielleicht ein Gemeindemitglied, ein Pfarrer, eine Pfarrerin, der oder die dich verletzt hat, dass du diesen Schmerz mit dir herumschleppst, obwohl Jesus ihn schon geheilt hat. Aber du hältst an dieser Wunde fest oder du verdeckst sie, weil du nicht willst, dass Gott sie sieht, dass du sie immer wieder siehst, dass andere sie sehen. Darum geht's heute vor allen Dingen um dein Herz. Und es gibt sogar einen direkten Bezug zu meiner Predigt im Januar, wo es um Kritikfähigkeit ging. Nicht nur um die Kritikfähigkeit von Leitenden, sondern auch um die Kritikfähigkeit eines jeden einzelnen Gemeindemitglieds. Denn Kritikfähigkeit bringt auch Konfliktfähigkeit mit sich. Das liegt sehr eng beieinander. Denn wenn wir kritisiert werden und wir werden dabei verletzt, dann entstehen meistens Konflikte. Das heißt, wenn du kritikfähig wirst, mit Gottes Hilfe, aus seiner Gnade, dann wirst du auch immer konfliktfähiger werden. Und das beides ist aber ohne Vergebung gar nicht möglich. Denn wir sind Menschen. Wir sind nicht vollkommen und es kommt immer wieder zu Verletzungen. Das heißt, Kritikfähigkeit und Konfliktfähigkeit kriegen wir nicht ohne Vergebung. Wenn du gerne kritikfähiger werden möchtest oder konfliktfähiger, dann geht's um Vergebung in deinem Leben. Vergebung ist das wichtigste Thema, das Jesus dir ans Herz legt. Deshalb erläutert er diese Bitte. Deshalb findet sie das Zentrum mitten im Vaterunser. Es war Jesus so wichtig, dass er es selber gelehrt hat zu beten. Und wir können es jeden Tag beten, morgens, abends, wann immer es uns einfällt. Wenn wir keine Worte mehr haben zum Beten, dann können wir so beten. Und da muss ich an Kain und Abel denken. Da sagt Gott dann, nachdem Kain seinen Bruder umgebracht hat, oder hat er es vorher gesagt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Er hat gesagt, 1. Mose 4, Vers 7, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Ich glaube, es war danach, weil dann hatte er nicht mehr den freien Blick. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, also nah bei Gott, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Wenn wir wissen, was Vergebung bedeutet, wenn Gott uns vergeben hat und wenn wir in der Gnade leben, dann können wir frei unseren Blick erheben. Dann müssen wir uns nicht mehr unsere selbst schämen, auch nicht für die Wunden oder Verletzungen, die in unserem Herzen sind und nicht mal für die Schuld. Dann kann ich ehrlichen Herzens sagen, ja, ich bin manchmal hochmütig oder selbstgerecht oder besserwisserisch. Ich weiß, dass das meine Schuld ist, die immer wieder aufploppt, aber ich darf sie immer wieder vor Gott bringen und ich weiß, mir ist vergeben. Ich muss mich nicht schämen dafür. weil einer mich schon mit liebenden Augen angeschaut hat und nicht irgendeiner, sondern Gott, Gott selbst, schaut mich mit liebenden Augen an. Darum darf ich mich selber lieben und annehmen. Und wenn wir von Vergebung sprechen, das ist mir wichtig, wir denken oft immer an Schuld und Sünde und das stimmt, das ist ein sehr großer Teil, der dann die Notwendigkeit der Vergebung hervorbringt, aber es geht manchmal auch um die Schmerzen, um Verletzungen, also um Wunden. Bei Schuld klingt irgendwie mit, dass wir selber schuldig sind, wir haben jemanden verletzt, aber bei den Wunden und Verletzungen ist es auch das, was andere uns zufügen. Und das finde ich wichtig, diese beiden Aspekte zu betonen, denn auch das trifft auf jeden Menschen zu. Wir werden verletzt, wir tragen Wunden in uns, wir erleiden Mangel im Leben, aber wir fügen auch selber anderen Verletzungen zu. Und deshalb finde ich diesen Vers aus Jesaja 53, Vers 5 so toll, weil er das Sterben Jesu am Kreuz genau auf diese zwei Aspekte beleuchtet. Dort steht: Aber er, Jesus Christus, der leidende Gottesknecht, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Das heißt, er hat gelitten für die Schuld, die wir auf uns laden im Leben. Aber nicht nur das, nicht nur die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, sondern durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, wir empfangen auch Heilung am Kreuz, Heilung für die Wunden, die andere uns zufügen. Und ganz oft holt uns dieses Wort von Jesus ein, wenn wir empört über andere sind. Oft ist es so, dass wir eher den Blick auf das richten, was andere uns antun. Wir sind uns unsere Wunden, Verletzungen manchmal mehr bewusst als unsere eigenen Schuld. Wir sehen den Splitter im Auge des anderen, aber wir sehen den Balken nicht in unserem Auge. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt: Wie kannst du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester sagen, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Ich habe was erkannt in deinem Leben, was nicht in Ordnung ist. Du lebst so und das ist nicht richtig. Die Bibel sagt das und das. Da sind wir schnell dabei. Wir wissen oft sehr gut, wie andere besser, richtiger, reiner leben könnten. Aber der Blick in den Spiegel, der Blick nach innen, der Blick ins eigene Auge, der fällt uns schwer. Aber da ist der Balken. Und deshalb ist die stille Zeit jeden Tag so wichtig. Und ich merke, es braucht mehr Zeit als 10 Minuten. Es ist gut, wenn du 10 Minuten hast. Aber es ist tatsächlich manchmal notwendig, dass du eine halbe Stunde oder eine Stunde hast. Denn wir sind so gut darin, die Dinge wirklich zu verstecken, zu verdrängen, uns zu rechtfertigen. Und wir sehen oft wirklich nicht den Balken in unserem Auge. Wenn ich bete, dauert das eine Weile, bis Gott mich bis in die Tiefe führt und mir zeigt, Cornelia, dort ist der wunde Punkt. Dort bist du schuldig. Dort ist deine Selbstgerechtigkeit, dein Hochmut. Wir sind ja so gut unterwegs und uns ist bewusst, dass wir bereit sind zu vergeben. Wir beten für andere. Und trotzdem, ich war letztens total überrascht, als nach einer langen stillen Zeit Gott mir Widerspenstigkeit in meinem Herzen gezeigt hat. Das Wort hat mich total überrascht, weil ich dachte, ich bin doch kein widerspenstiger Mensch. Aber Gott hat es mir gezeigt und ich musste irgendwann erkennen im Spiegel, ja Tatsache, da ist ein bisschen Widerspenstigkeit in mir. Und es ist gut. Es ist gut, wenn wir in der Stille, im Gebet, mit Bibel lesen, unser Herz von Gott durchforschen lassen und wir erkennen dürfen, wo sind wir schuldig, wo brauchen wir Vergebung, weil es uns frei macht. Und wenn ich das in mir selber erkenne, dann kann ich es leichter bei anderen vergeben, weil ich weiß, ja, steckt auch in mir. Und so wie Gott mit mir gnädig war, möchte ich auch mit dir gnädig sein. Wir denken ja oft, wenn wir diese Bitte beten, es ist ja eine Bitte und eine Aussage, ne? Es ist jetzt nicht nur eine Bitte, es ist auch fast wie ein Versprechen. Wir denken dann oft, dass es schwierig wird, wenn wir beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieses und vergib uns unsere Schuld, das kommt uns noch leicht über die Lippen. Klar, wir denken so allgemein sind wir alle schuldig, aber was genau unsere Schuld ist, wissen wir oft nicht. Und dann kommen wir aber zu dieser Aussage, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir tun uns sehr schwer damit. Wir überprüfen dann in einer Millisekunde des Betens des Vaterunsers, ist das eigentlich wahr, was ich da gerade bete? Vergebe ich wirklich meinen Schuldigern? Und dann schweigt manch einer an dieser Stelle, weil er in dieser Millisekunde erkennt oder weiß, nee, eigentlich vergebe ich gar nicht immer. Und da ist ja gerade jemand, den ich richtig nervig finde und über den ich mich ärgere. Und dann schweigen wir, sind also im Moment des Gebets aufrichtig. Und was passiert dann? Dann gehen wir natürlich nach Hause, wir telefonieren, schreiben einen Brief oder machen einen Treffpunkt aus mit der Person, mit der wir Ärger haben, und wir klären die Sache. Das macht ihr so, oder? Ist es dann nicht Heuchelei, wenn wir während des Vaterunsers schweigen, weil wir erkennen, dass es nicht so ist, aber wir sind am Ende nicht gehorsam, es dann auch in die Tat umzusetzen und Jesus nachzufolgen und das zu tun, was er uns aufs Herz gelegt hat, was er uns vorgelebt hat? Er bittet am Kreuz, voller körperlicher Schmerzen, gedemütigt, wie man nicht mehr gedemütigt werden kann, am Ende seines Lebens das, wovor jeder von uns Angst hat, zu sterben, dass das Leben zu Ende ist, dass man jemanden verliert. Und dort in dieser tiefsten Not betet Jesus: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir können nicht mal dem nachgehen, wo Gott uns zeigt, hey, da ist jemand, dem du noch nicht vergeben hast oder den du noch nicht um Vergebung gebeten hast. Es geht um Gottesfurcht. Steht Gott an erster Stelle in deinem Leben? Es geht um Gehorsam. Tust du das, was Jesus dir vorgelebt hat? Bist du sein Jünger, seine Jüngerin? Folgst du wirklich seinen Fußstapfen nach? Lebst du aus der Gnade? Bist du bereit, selber Gott in dein Herz schauen zu lassen? Wenn es um Vergebung geht, sind wir mitten im Zentrum unseres Zusammenlebens, auch hier in der Gemeinde als Christen. Aber ich will noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube nämlich gar nicht, dass die Aussage, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, die schwierigere ist, sondern die Bitte um Vergebung. Denn, und das habe ich schon jetzt ein bisschen erläutert, wer kennt sich selbst so genau, dass er sagen könnte, das ist die Schuld in meinem Herzen, in meinem Leben, die Gott vergeben muss. Das ist die Wunde in meinem Herzen, in meinem Leben, die Gott heilen muss. Da müssen wir Gott sehr tief forschen lassen. Ich habe es euch gerade erklärt und ich bin selber, wie gesagt, immer wieder auch erstaunt über die Abgründe meines Herzens, die Gott mir immer wieder offenbart. Ich würde jetzt gerne in eure Köpfe reinschauen, ob ihr euch darin wiederfindet oder ob ihr denkt, ach, die arme Cornelia, hat sie so viele schwierige Dinge und Schuld in ihrem Herzen. Falls du so denkst, könnte es sein, dass vielleicht Hochmut, Überheblichkeit, Selbstüberschätzung irgendwie eine Rolle spielt. Aber es geht nicht nur um Schuld, es geht auch um Verletzungen. Und ein verletztes Herz, und das ist wieder die Brücke zu der Konfliktfähigkeit, ist nicht Konfliktfähigkeit. Ein verletztes Herz verletzt auch andere. Ein verletztes Herz schützt sich selber, indem es Mauern aufbaut, niemanden mehr so richtig an sich ranlässt oder bestimmte Themen nicht an sich ranlässt. Und indem man einen, vielleicht auch nur einen Teil des Herzens wegschließt, kommt man auch nicht in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Weil Freiheit ist Freiheit. Es ist nicht nur Freiheit für einen Bereich in deinem Leben. Gott möchte, dass du ganz frei bist. In jedem Bereich, egal ob es die Finanzen sind, ob es die Sexualität ist, ob es Beziehungen sind, ob es Ernährung ist, in jedem Bereich sollst du Freiheit erleben. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, um ein bisschen Freiheit für dich zu erkaufen, um ein bisschen Heilung, ein bisschen Vergebung. Er möchte dich gesund machen. Er will, dass du der Mensch wirst, die Frau, der Mann, die Gott in dir sieht, zu der Gott dich geschaffen hat oder zu dem Gott dich geschaffen hat. Und ein verletztes Herz greift schnell andere an und verletzt eben dadurch auch andere. Es verteidigt sich, es will nicht tiefer schauen lassen, es schnell mit Kritik austeilen. Das ist doof und der muss das besser machen und da ist, bin ich nicht gesehen worden und die Gottesdienste müssen so sein, damit die nicht verletzt werden und das nicht passiert. Wir sind mittendrin im Zentrum der verschiedenen Frömmigkeitsziele aller Christen, egal welchen Zugang du zu Gott hast. In der Mitte geht's um Gottesfurcht, es geht um Gehorsam, es geht um Gnade und es geht um Vergebung, um Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit. Gottesfurcht, das Feuer reinigt, es läutert und es überführt auch dein Herz. Setz dich immer wieder diesem reinigenden, läuternden Feuer Gottes aus. Er meint's gut mit dir, auch wenn du vielleicht ein bisschen Angst davor hast. Und der Gehorsam gegenüber Gottes Wort begrenzt, der Gehorsam baut einen schützenden Zaun um dein Herz, wo du immer wieder öffnen kannst und zumachen kannst. Es ist keine Mauer, die undurchdringlich ist, sondern es ist ein von Gott gedachter Schutzraum, wenn du gehorchst, wenn du dir selbst und anderen hilfreiche Grenzen setzt. Und die Gnade heilt und erneuert dein Herz, immer wieder, jeden Tag. In Jeremia 17, Vers 9 steht, es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Da mag ich sehr die Übersetzung von Luther. Ich habe alle anderen Übersetzungen angeschaut, aber ich mag einfach diese Aussage, diese Wortwahl. Wer kann es ergründen, dieses trotzige, verzagte Ding? Und im folgenden Vers heißt es, nur einer kann es ergründen, nämlich Gott. Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen. Du kannst viel mit Leuten reden, du kannst Seelsorger treffen, Therapeuten, es ist alles gut, es ist alles richtig, kann alles weiterhelfen. Aber wahre Reinigung und Läuterung, hilfreiche, gute, schützende Grenzen und heilende Gnade findest du nur bei Gott in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Nur er kann dein trotziges Herz ergründen. Was sind die Dinge, die Vergebung verhindern? Also da möchte ich euch einfach ein paar Worte mit an die Hand geben. Das ist keine vollkommene Liste, aber weil es uns manchmal so schwer fällt, wirklich so Schuld auch zu benennen und rauszufinden. Es gibt auch viel in den Briefen von Paulus, viele Aufzählungen, die kann man ruhig mal durchlesen. Aber oft denken wir dann eben an diese Aufzählungen und denken, ja okay, Ausschweifung trifft jetzt bei mir nicht zu. Oder was steht da noch so? Also dass man ständig schlecht redet oder ne, man findet sich nicht unbedingt in diesen Aufzählungen von Paulus wieder. Darum möchte ich euch heute einfach noch andere Begriffe mit an die Hand geben und dass ihr für euch prüfen könnt, vielleicht ist das was, was bei mir Vergebung verhindert, wo ich noch an irgendwas festhalte, was ich Gott nicht hinlege. Es könnte zum Beispiel Hochmut sein, Stolz, Starrsinn, auch Rebellion. Geht ein bisschen in Richtung Widerspenstigkeit und Widerspenstigkeit selber eben auch. Oder Neid, Eifersucht, dass wir uns mit anderen vergleichen, dass wir dann traurig werden, weil wir nicht so sind oder dass wir uns besser fühlen, weil wir besser sind, um meinen besser zu sein als andere. Das ist Schuld. Das möchte Gott nicht. Jeder ist einzigartig. Du sollst dich nicht vergleichen. Das führt nur zu Neid und Eifersucht oder zu Minderwertigkeitsgefühlen, zu Depressionen. Hey, das möchte Gott nicht. Der will dich aus diesem Teufelskreis befreien. Da wirst du schuldig vor Gott, wenn du dem immer wieder Raum gibst. Oder Unehrlichkeit, Unaufrichtigkeit, wenn du anfängst, eine Maske aufzusetzen, jemand zu sein, der du nicht bist. Oder Ärger, Wut, Angriffe, wenn du dich selber verteidigst und glaubst, du hast Recht, Rechthaberei, Selbstgerechtigkeit, Selbstüberschätzung. Natürlich gibt es Wut, die wichtig ist, Wut über Ungerechtigkeit, die uns Energie gibt, uns dann auch für Gerechtigkeit einzusetzen. Darüber spreche ich nicht. Ich spreche über Ärger und Wut über einen anderen Menschen, weil er ist, wie er ist oder weil sie ist, wie sie ist. Wenn du daran lange festhältst, wirst du schuldig vor Gott. Und manchmal braucht es lange, bis Gott uns zeigen kann, was es wirklich ist, was an Schuld in unserem Herzen ist. Und dann sind wir manchmal erstaunt, was er uns in unserem Herzen finden lässt. Und ein gutes Gebet, was wir immer wieder beten können, was ich auch immer wieder bete, ist Psalm 139, die Verse 23 bis 24. Erforsche mich, Gott. Ich erlaube es dir. Ich erlaube deinem Heiligen Geist, mein Herz zu erforschen. Erkenne du mein Herz. Hey, und das Wort erkennen im Hebräischen heißt ja Yada und wird auch verwendet für die Intimität, die körperliche Intimität zwischen Mann und Frau, für das Einswerden, für den Geschlechtsverkehr. Und wenn Gott dein Herz erkennen soll, dann ist das ein geistliches Einswerden. Du lässt Gott ganz rein in dein Herz. Du liegst nackt vor ihm. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Lass uns eins werden, Herz zu Herz. Ich öffne mich vor dir, wie ich bin. und prüfe mich. Ich erlaube dir, Gott, mich zu prüfen. Zu prüfen bedeutet zu läutern. Also prüfen im Sinne von, ich erkenne, was ist Dreck und was ist gut. Und dann kommt der Dreck weg und das Gute kommt hervor, wie beim Gold, was gereinigt wird. Sieh doch, ob ich auf bösem Weg bin, ob ich irgendwie mich verhalte oder Gedankenmuster habe, die nicht gut für mich sind, wo ich auf den breiten Weg komme, der in die Verdammnis führt, wo ich mich verhalte, wie alle Menschen sich verhalten, und führe du mich auf ewigem Weg, auf den schmalen Pfad, durch das schmale Tor, weil ich will am Ende nach meinem Sterben bei dir sein und nicht erst nach meinem Sterben, sondern schon vorher, schon im Hier und Jetzt möchte ich ganz dir gehören. Darum gibt's aus meiner Sicht nur einen einzigen Weg, wie wir die Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ehrlich und aufrichtig beten können. Nämlich, wenn wir selber aufrichtig sind vor Gott, wenn wir das zulassen. Und nicht nur vor Gott, aber wenn es uns dort gelingt, dann gelingt es uns auch vor den Menschen. Und das ist die echte, herrliche Freiheit der Kinder Gottes, wenn wir selbst sein dürfen. Wenn ich als Cornelia nichts mehr beweisen, darstellen muss, wenn ich meine Fehler mit euch teilen darf, weil ich weiß, wir sind verbunden, wir meinen es gut miteinander, wir leben alle aus der Gnade. Dann möchte ich zum Schluss Verse vorlesen aus Johannes 3, wo wir schon die kleine Bibel gehört haben, der Vers, den jeder von uns kennt. Es macht auch Sinn, mal die Verse danach zu lesen. Also Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wenn Gott dein Herz erforscht und prüft, kommt er nicht, um dann dich zu bestrafen. Er kommt, um dich zu retten, zu heilen und um dir zu vergeben. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der hat sich selber schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Solange du an Wunden festhältst oder an Schuld festhältst oder sie nicht wahrnimmst, ernst nimmst, vor Gott hinbringst, sprichst du selber ein Urteil über dich, was du eigentlich gar nicht willst. Aber es ist so. Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht. Wir denken oft, das sind andere, die das Böse tun und das Licht hassen. Aber manchmal sind es wir selber, die nicht ins Licht gehen wollen, die Angst vor dem Licht haben, die lieber zornig sind und verletzen, weil sie eben am eigenen Recht festhalten und nicht das Licht wollen. Sie wollen nicht, dass es aufgedeckt wird. Also wer Böses tut, der hasst das Licht und der kommt nicht zum Licht, damit seine Werke aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Das heißt, wer Gott liebt, wer Vertrauen zu Gott hat, zu Jesus, der kommt ins Licht. Der hat keine Angst vor dem Licht. Der möchte sogar, dass es aufgedeckt wird. Das ist mein Antrieb, wenn ich stille Zeit halte und Bibel lese. Ich möchte, dass Gott mein Herz erforscht. Ich möchte, dass er es läutert und reinigt. Und ja, manchmal ist es mit Tränen verbunden und manchmal dauert es einen Tag länger, bis man es begriffen hat. Aber es tut so gut. Es tut einfach so gut, Vergebung zu erfahren und wirklich den Preis wertzuschätzen, den es Jesus gekostet hat, am Kreuz zu sterben. Diese teure Gnade zu kosten. Man feiert das Abendmahl anders, man lebt sein ganzes Leben anders. In der Vergebung ist Veränderung für dein Leben, ist Heilung. Wir kommen zum Licht, weil wir glauben und vertrauen und weil wir keine Angst haben müssen vor Jesus. Das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Ein letzter kurzer Gedanke. Es kann sein, dass manche von uns im Glauben noch durch die Pubertät gehen müssen. Ich habe ja zwei Töchter, die in der Pubertät sind. Und das ist eine anstrengende Phase, das wissen viele Eltern. Aber ich muss ehrlich sagen, ich genieße diese Phase auch. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich meine Pubertät nicht so ausleben konnte. Ich hatte halt 4 ältere Geschwister, da sieht man dann immer schon, was ist okay, was ist nicht okay, was darf man nicht. Da hat man nicht mehr so die Freiheit zu rebellieren oder ja, zu streiten oder was auch immer, was eben so in die Pubertät gehört. Und es ist so ein wichtiger Prozess, dass wir uns trauen, ehrlich zu sein und dann auch im Grunde genommen anzuecken. Wir haben ja manchmal auch so Angst vor Konflikten und vor Kritik. Wir wollen Harmonie und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber dieses auch streiten können, ehrlich, wahrhaftig sein. Also ein gesunder Teenager, ein gesunder Jugendlicher in der Pubertät, der verstellt sich nicht. Wenn der keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Und wenn er schreien will, schreit er. Und wenn er rausgehen will, geht er raus. Und wenn er im Bett liegen bleiben will den ganzen Tag, bleibt er den ganzen Tag im Bett liegen. Da können wir was davon lernen. Lernen im Sinne von aufrichtig zu sein. Wisst ihr, dieses Gleichnis vom Vater, der den jüngeren Sohn ziehen lässt, der war im Grunde noch pubertär. Der wollte Freiheit erleben, der wollte das ganze Geld, der hat gedacht, hier zu Hause ist langweilig, ich will was erleben. Und der Vater hat es zugelassen. Ich meine, der wusste, dass der sein Geld verprassen wird. Der Vater war nicht dumm. Aber er hat diesen Weg zugelassen, weil er wusste, es ist der einzige Weg, dass dieser Mensch erkennt, wer er wirklich ist und wer ich wirklich bin für ihn. Und manchmal müssen wir auch im Glauben aus der Kindheit, aus diesem alles, was wir wissen über Gott, die Bibel, herauskommen und mutig werden, wir selbst zu sein. Ein Stück weit auch ausbrechen aus Frömmigkeit, aus Religiosität, auch das kann Schuld werden, die uns einengt. Wahrhaftig und ehrlich sein, Gott hält das aus. Ich halte es auch aus, wenn meine Töchter pubertär sind, mit Gottes Hilfe. Weil Gott hält es noch viel besser aus, wenn wir pubertär sind. Aber wir brauchen diese Phase, um mündig zu werden, um erwachsen zu werden als Christen, um konfliktfähig zu werden. Ein junger Mensch, der die Pubertät nicht erlebt hat, der nimmt Probleme mit in sein späteres Leben. Das ist so. Die Pubertät, dieses Finden der eigenen Persönlichkeit, das ist so wichtig. Das ist dieser Kampf, das abzulegen, was kindlich ist und erwachsen zu werden. Und das möchte Gott für uns, für jeden Einzelnen von uns, dass wir erwachsene, mündige Männer und Frauen, Söhne und Töchter Gottes werden. Das ist Gottes Wille für dein Leben und das ist ein guter Wille. Nimm ihn doch an, öffne dein Herz dafür. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir bitten und verstehen, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne, unsere Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Amen.